Außerirdische Zivilisationen und der mögliche Umgang mit ihnen standen im Zentrum einer gut besuchten Montagsrunde der JBZ. Ist die Menschheit allein im Universum? Stoßen wir jenseits der Erde auf intelligente Lebensformen, wenn schon nicht auf diesem Planeten? Wie soll und wird die Menschheit als Ganzes reagieren, wenn es zu einem Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation kommt? Und was dürfen wir uns von Besuchern aus dem All erwarten? Ich bin Reinhard Geiger, herzlich willkommen bei einer Sendung, in der vernünftig über Außerirdische geredet werden soll. Stefan Walli von der JBZ sprach dazu mit dem Soziologen, Historiker und Psychologen Andreas Anton von der Uni Freiburg. Zunächst, wie ist die Reaktion darauf, dass sich ein Wissenschaftler ernsthaft mit Außerirdischen auseinandersetzt?
Oftmals Nase rümpfen. Gelegentlich wird das Thema auch ins Lächerliche gezogen, bis hin zu sehr interessierten Nachfragen, die dann gelegentlich kommen. Da, so zumindest mein Eindruck, das Thema außerirdische Intelligenzen durchaus ein Thema ist, was viele umtreibt und auch in letzter Zeit vermehrt umtreibt, vor dem Hintergrund beispielsweise der Tatsache, dass in jüngster Zeit sehr viele sogenannte Exoplaneten entdeckt wurden, darunter auch sogenannte zweite Erden. Planeten, die von ihren Eigenschaften her durchaus vergleichbar sind mit unserer Erde. Das regt natürlich die Fantasie an in Bezug auf die Frage, gibt es da draußen etwas oder jemanden? Insofern fallen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus. Teilweise, wird das Thema belächelt. Man denkt dann eben auch schnell an UFOs und solche Themen. Andererseits, stößt es aber auch auf großes Interesse. Das UFO-Thema ist ja wirklich sehr stark gekoppelt mit der Vorstellung, es könnte sich bei jenen UFOs um außerirdische Raumschiffe handeln. Der Begriff UFO ist ja zunächst mal neutral, also es bezeichnet ja schlicht und ergreifend unidentifizierte Flugobjekte. Es ist aber sozusagen in der landläufigen Wahrnehmung immer verbunden mit dieser Frage, könnten es eben außerirdische Raumschiffe sein? Es ist sozusagen gleichgesetzt UFO und außerirdisches Raumschiff. Und das steht dieser Thematik schon insofern etwas im Wege, weil die UFO-Forschung teilweise zu Recht, teilweise aber auch völlig zu Unrecht in so einem Ruf steht, unseriös zu sein. Und das projizieren dann manche eben auf dieses ganze Thema außerirdische, extraterrestrische Intelligenzen. Insofern schadet sozusagen das UFO-Thema teilweise schon ein wenig der vorurteilsfreien Beschäftigung mit dem Thema Außerirdische, vor allem im akademischen Bereich. Da erlebe ich Unterschiedliches, wobei mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren doch offener über diese Themen gesprochen wird. Das hängt sicher mit verschiedenen astrophysikalischen, astronomischen Entdeckungen der letzten Jahre zusammen. Wenn man so den aktuellen Erkenntnisstand reflektiert, was wissen wir über das Universum, was wissen wir über das Weltall, dann erscheint es doch immer wahrscheinlicher, dass es auch außerhalb unseres Planeten Leben gibt und vielleicht auch intelligentes Leben. Das erzeugt so eine gewisse Offenheit oder vielleicht vermehrt Offenheit, über solche Themen zu diskutieren, auch im akademischen Feld. Im Moment erlebt man schon, dass das immer wieder aufgegriffen wird. Es gibt Vorträge an Universitäten, es gibt Publikationen, vor allem auch im Rahmen der sogenannten Astrobiologie, also die Beschäftigung mit außerirdischen Organismen und vor allem eben mit der Frage, was sind Entstehungsbedingungen für Leben, auf welchem Planeten könnte es Leben geben, wie könnte es sich dort entwickeln. Insgesamt ist mein Eindruck, dass die Tendenz dahingehend, dass offener über diese Themen gesprochen wird, was aber natürlich nicht bedeutet, dass es nicht auch noch gewisse Schwierigkeiten gibt im akademischen Kontext in Bezug auf dieses Feld, da ihm eben zum Teil noch so ein unseriöser Charakter anhaftet.
Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus der Astronomie, die dazu führen, dass Sie argumentieren, die Auseinandersetzung mit Lebensformen außerhalb der Erde sind durchaus denkbar?
Zum einen die Tatsache, dass wir ungefähr seit Mitte der 90er Jahre sicher wissen, dass es Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gibt, und zwar jede Menge. Man kann fast so weit gehen zu sagen, dass derzeit nahezu täglich Exoplaneten entdeckt werden, Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Es hängt vor allem damit zusammen, dass wir in den letzten Jahren Messmethoden entwickelt haben, mit denen es uns gelingt, Exoplaneten aufzuspüren. Und es zeigt sich eben, dass einige von diesen Exoplaneten auch sehr interessant sind, was ihre Eigenschaften anbelangt, also so geartet sind, dass es durchaus möglich ist, dass darauf Leben existieren könnte. Der andere Punkt ist, dass man inzwischen weiß, dass die Grundbausteine des Lebens, also organische Moleküle, von denen lange Zeit auch nicht klar war, kommen die im Weltall vor, wenn ja, in welcher Menge und so weiter. Da weiß man also heute auch, dass die sehr häufig vorkommen. Also man könnte sogar fast so weit gehen zu sagen, es ist Massenware im Universum. Organische Moleküle kommen zahlreich vor und das sind so Grundelemente des Lebens. Und wenn man das kombiniert, also wir haben es mit einer Vielzahl von Welten zu tun, außerhalb unseres Sonnensystems, die potenziell von ihren Umweltbedingungen her Leben erzeugen könnten, plus der Tatsache, dass wir die Grundbausteine des Lebens in Hülle und Fülle haben im Universum, das macht es aus meiner persönlichen Sicht doch sehr wahrscheinlich, dass dieser Prozess der Lebensentstehung und der Lebensentwicklung, wie er hier bei uns auf der Erde stattfindet, auch irgendwo anders stattgefunden haben könnte. Das muss übrigens gar nicht unbedingt außerhalb unseres Sonnensystems sein, sondern könnte noch beispielsweise auf einem Jupitermond sich abgespielt haben. Das heißt, die Chance, dass wir in unserem Sonnensystem Organismen entdecken, die ist durchaus auch gegeben.
Was waren gleich nochmal Exoplaneten?
Exoplaneten sind Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems sind. Also wir haben in unserem Sonnensystem Planeten und heute weiß man, dass eben andere Sterne, andere Sonnen, genauso wie unser Sonnensystem auch Planeten haben. Man weiß heute, dass es mindestens so viele Planeten gibt, wie es Sterne gibt. Das heißt, im Schnitt hat jeder Stern, den wir am Himmel sehen können, alle Sterne, die es eben gibt im Universum, die haben 1 bis 2 Planeten. Es gibt natürlich Sterne, die haben keine Planetensysteme. Dann gibt es Sterne, die haben Planetensysteme ähnlich dem unseren, also mit vielen Planeten. Aber insgesamt haben wir es mit einer Vielzahl von fremden Welten zu tun, darunter eben auch solche, die von ihren Bedingungen her so sind, dass dort durchaus Leben existieren könnte. Es gibt die berühmte Drake-Formel, aufgestellt von dem Radioastronom Frank Drake Anfang der 60er Jahre, mit der er versucht hat, mal so eine Formel aufzustellen, mit deren Hilfe man mal grob abschätzen kann, wie hoch ist denn die Anzahl intelligenter außerirdischer Zivilisationen in unserem Universum. Und nun ist es teilweise sehr schwer, diese Faktoren zu bestimmen. Es geht beispielsweise um die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass unter günstigen Bedingungen Leben entsteht oder wie wahrscheinlich ist es denn, dass aus diesem Leben dann intelligentes Leben erwächst. Das sind natürlich Faktoren, die man schwer einschätzen kann. Wir kommen da aber durchaus voran. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre und auch die fortgesetzte Diskussion in diesen Bereichen bringt uns schon immer weiter in der Bestimmung dieser Faktoren. Ich selbst habe das kürzlich auch nochmal gemacht, also die einzelnen Faktoren dieser Drake-Formel nach bestem Wissen und Gewissen befüllt, basierend auf dem aktuellen Kenntnisstand. Ich komme da so auf eine Zahl von ungefähr 50 außerirdischen Zivilisationen in unserer Galaxie. Das ist eine gemäßigt optimistische Schätzung. Man muss das Ganze dann natürlich noch potenzieren, also man muss das sozusagen noch multiplizieren mit der Anzahl der Galaxien. Wir haben es mit wesentlich mehr Galaxien zu tun, als wir bisher dachten. Das heißt, die schiere Größe des Universums, selbst wenn man davon ausgeht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Leben entsteht und auch intelligentes Leben, dies multipliziert mit der Größe des Universums ergibt natürlich eine gigantische Zahl potenzieller außerirdischer Zivilisationen. Mhm.
Sie halten es auch für möglich oder wahrscheinlich, dass es intelligentes Leben in diesem Universum woanders als auf der Erde gibt.
Richtig.
Das ist diese Kränkung des Menschen.
Richtig.
Das ist die Kränkung des Menschen seit 800, 900 Jahren, dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind. Spüren Sie diese Reaktion heute auch noch, wie man sie gespürt hat zu Zeiten der kopernikanischen Wende?
Das ist einer der Gründe dafür, warum sich doch einige schwer tun mit diesem Thema außerirdische Intelligenzen. Das Wissen darüber, wir haben es zu tun mit einer außerirdischen Intelligenz. Der definitive Nachweis, es gibt eine außerirdische Intelligenz, würde uns vom Thron stoßen, uns eine weitere narzisstische Kränkung zufügen. Es würde davon abhängen, wie dieser Erstkontakt tatsächlich stattfinden würde. Wenn er so geartet wäre, dass wir Kontakt aufnehmen würden oder einer außerirdischen Zivilisation begegnen würden, die uns technologisch weit voraus ist, dann wäre natürlich eine Rückkehr zum normalen Tagesgeschehen undenkbar, denn damit wäre unmittelbar klar, wir sind eine unterlegene Zivilisation, wir haben unser eigenes Schicksal nicht mehr in der Hand. Eine uns weit überlegene außerirdische Zivilisation könnte mit uns alle möglichen Dinge veranstalten und wir haben gegebenenfalls überhaupt keinen Einfluss darauf. Und das war natürlich eine enorme Kränkung des menschlichen Narzissmus. Und ich glaube, das ist tiefenpsychologisch betrachtet einer der Gründe dafür, warum dieses Thema gewisse Abwehrreflexe gelegentlich auslöst.
Was, wenn das Universum einfach zu groß ist, die Distanzen zu weit, dass intelligente Lebensformen zusammenkommen?
Popper hat mal sinngemäß gesagt, man kann auf dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht Dinge ausschließen, die zukünftig vielleicht möglich sein werden. Auf dem heutigen Kenntnisstand basierend zu sagen, diese interstellaren Distanzen sind unüberbrückbar und auch für eine zukünftige Technologie unüberbrückbar, halte ich für schwierig. Denn wir können natürlich heute in keiner Weise voraussagen, wozu wir in 100, 500 oder 1000 Jahren fähig sein werden. Darüber hinaus haben wir ja jetzt schon technologisch die Möglichkeit, Sonden über unser Sonnensystem hinaus in den interstellaren Raum zu schicken, die dann tatsächlich auch irgendwann ankommen könnten in fremden Sonnensystemen und dort vielleicht von außerirdischen Intelligenzen entdeckt werden könnten. Das heißt, wir sind Stand heute technisch durchaus dazu in der Lage, so etwas zu tun. Und das sind aus meiner Sicht zwei Argumente, die dagegen sprechen, dass diese interstellaren Distanzen, die natürlich gigantisch sind, das ist gar keine Frage, aber dass die einem Kontakt, der dann vielleicht auch tatsächlich nur einseitig wäre, so, ne, im Wege stehen würden. Ich glaube, da ist durchaus Fantasie gefragt und wenn man sich überlegt, welche technologischen Sprünge die Menschheit in den letzten Jahrzehnten oder sagen wir mal in den letzten zwei Jahrhunderten gemacht hat und das dann sozusagen mal noch fortschreibt in die Zukunft, dann maße es ich mir persönlich nicht an zu sagen, dass diese Distanzen nicht überbrückt werden könnten. Wir haben ja schon Sonden, die jetzt auch schon die Grenze unseres Sonnensystems passiert haben. Wir wären durchaus dazu in der Lage, Sonden zu bauen und die in den interstellaren Raum zu schicken, die dann auch irgendwann mal in vielen, vielen Jahren ein fremdes Sonnensystem erreichen könnten. Aber im Moment wären wir ja noch nicht dazu in der Lage, eine außerirdische Zivilisation, die in einem fremden Sonnensystem beheimatet ist, zu erforschen, so ganz gezielt und bewusst.
Was geschieht, wenn die Außerirdischen uns entdecken und nicht umgekehrt?
Eine außerirdische Zivilisation, die uns entdecken würde, die wäre uns definitiv technologisch weit voraus. Wir wären damit dann eben nicht die Entdecker, sondern die Entdeckten. Das ist natürlich schwierig, da Vergleichsfolien zu finden, aber man kann natürlich in die eigene Geschichte schauen, in die Menschheitsgeschichte schauen. Man spricht da von sogenannten asymmetrischen Kulturkontakten, die sich nicht immer, aber häufig verheerend ausgewirkt haben für die entdeckte Kultur. Und zwar teilweise völlig unabhängig davon, welche konkreten Absichten die Entdecker hatten. Die müssen gar nicht unbedingt böse Absichten gehabt haben. Oftmals hat schon dieser kulturelle Impact gereicht, um die entdeckte Kultur völlig aufzulösen und völlig zu zerstören. In vielen Fällen kam natürlich auch tatsächlich Zerstörungs- und Eroberungswille dazu. Kurzum, in vielen Fällen hat es eben sehr negative Auswirkungen gehabt auf die entdeckte Kultur. Ob man das jetzt übertragen kann auf außerirdische Zivilisationen, da würde ich sehr, sehr viele Fragezeichen dahinter machen. Aber das sind eben so die wenigen Vergleichsfolien, die man überhaupt hat. Und man muss eben feststellen, in der Menschheitsgeschichte haben sich solche asymmetrischen Kulturkontakte für die entdeckte Kultur oft nicht sonderlich gut ausgewirkt.
Die Entdeckung von Nordamerika, die Conquista Südamerikas, die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents oder die Besiedlung von Australien und Neuseeland durch den weißen Mann und die Behandlung der wilden Eingeborenen durch die zivilisierten Kolonialherren. Das alles könnte einem dazu in den Sinn kommen. Oder mein ehemaliger Schuldirektor, ein hochgebildeter Mann, der sich für einen Liberalen gehalten hat. Er meinte zu dem Thema, aber immerhin haben wir ihnen doch unsere Kultur gebracht. Beam me up, Scotty, und ciao, sagt Reinhard Geiger.